Sie haben eine schöne Woche mit dem Wochenrückblick auf Radio 1. Und eigentlich wollte ich an dieser Stelle zunächst erstmal mit Ihnen dringend über Chauvinismus sprechen. Aber es wird jetzt offensichtlich doch erstmal ein Gespräch über den heute offensichtlich verstorbenen oder jedenfalls den Regimekritiker Alexei Nawalny, dessen Tod bekannt gegeben wurde. Und was das möglicherweise dann doch mit Chauvinismus zu tun hat, dazu muss ich kurz mal ausholen. Ein Chauvin ist ja bekanntlich ein Mann, der Frauen benutzt, sich ihnen gegenüber verächtlich oder herablassend verhält. Aber Chauvinismus beschreibt auch einen aggressiv übersteigerten Nationalismus und eine extreme Form des Patriotismus. Chauvinisten sind also daher Menschen, die sich anderen Gruppen und Nationen überlegen fühlen. Und ganz offenkundig sind Chauvinisten selten Frauen. Wladimir Putin ist offensichtlich so einer. Kommende Woche am 24. Februar jährt sich sein Angriff auf die Ukraine bereits zum zweiten Mal. Ein vorläufiger Höhepunkt dieser Geschichte von Brutalität. So sagt es die Politikwissenschaftlerin Dr. Sabine Fischer in ihrem neuen Buch Die chauvinistische Bedrohung, Russlands Kriege und Europas Antworten. Seit 1992 ist sie das erste Mal, seit sie 1992 das erste Mal in Russland war, hat sie das Land nicht mehr losgelassen. Und sie ist heute Senior Fellow der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Frau Fischer, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, Herr Wiebrecht.
Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist heute verstorben. Es gibt erste Mutmaßungen, beziehungsweise das russische Gefängnis lässt verlautbaren, er sei offensichtlich bei einem Hofgang zusammengebrochen oder ausgerutscht. Man weiß es nicht genau. Überrascht Sie diese Nachricht?
Nein, diese Nachricht überrascht mich nicht. Also natürlich schockiert mich diese Nachricht. Tut mir leid, meine Stimme ist auch nicht ganz stabil.
Alles okay.
Es schockiert mich natürlich sehr, aber es überrascht mich nicht in dem Sinne, dass Alexei Nawalny im Grunde genommen in den letzten Jahren auf Raten von diesem russischen Regime umgebracht worden ist. Und es war letztendlich eine Frage der Zeit, wann das passiert.
Jetzt treibt Putin, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, offensichtlich toxische Männlichkeit zu neuer Potenz bis an den Rand der atomaren Eskalationsdrohung. Er selber würde das wahrscheinlich, was ich jetzt sage, sogar noch als Kompliment verstehen, weil er so sehr in einem Bild von Männlichkeit verhaftet ist, das keine reale oder vermeintliche Schwäche zulässt. Das heißt, für ihn ist der heutige Tod von Nawalny auch ein Triumph?
Ich glaube nicht, dass das ein Triumph ist für Putin. Putin neigt dazu, und das hat er bei Nawalny ganz besonders konsequent getan, seine politischen Gegner, vor allem die Dinge, die ernst zu nehmen sind. Und das war Nawalny in den letzten 10 Jahren im Grunde genommen der einzige noch verbliebene politische Gegner, der Erfolge erzielt hat und der ernst zu nehmen war. Putin ignoriert solche Gegner. Und insofern gehe ich davon aus, dass er auch diesen Tod ignorieren wird. Und das hat ja schon begonnen. Also sein Pressesprecher Peskov hat sich schon geäußert und das in einer extrem abwehrenden Art und Weise. Und ich denke, so wird es weitergehen.
Was ist eigentlich russischer Chauvinismus?
Naja, Sie haben es ja schon angerissen. Russischer Chauvinismus oder der Chauvinismus in Russland, der sich herausgebildet hat in den letzten 20 Jahren und zur Hauptherrschaftssäule geworden ist, ist tatsächlich eine Kombination aus diesem extrem gewalttätigen Nationalismus und Imperialismus, aus Sexismus, also dieses extreme Patriarchat, das eben eine ganz zentrale Herrschaftssäule geworden ist in Russland und damit ganz eng verbunden die russische Autokratie, die seit dem Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 wirklich umgeschlagen ist in eine ausgesprochen brutale Diktatur. Das ist Chauvinismus pur, ja, basierend auf Gewalt und Gewalt reproduzierend und eben in der Ukraine massive genozidale Gewalt anwendend. Aber Chauvinismus an sich ist natürlich kein genuin russisches Phänomen, sondern Chauvinismus findet sich letztendlich in allen politischen Systemen. Die Frage ist, ob politische Systeme darauf ausgerichtet sind, Chauvinismus einzugrenzen oder ob sie Chauvinismus als Herrschaftsgrundlage nehmen.
Wie konnte sich denn trotzdem dieser Chauvinismus quasi als herausragendes Erkennungsmerkmal etablieren? Man hätte ja klassischerweise gesagt, gerade in der Zeit beispielsweise der Sowjetstaaten war es der Frau unter anderem eben auch vorher anders als vorher vergönnt, arbeiten zu gehen. Da war ja viel Gleichberechtigung als Gedanke jedenfalls mit im Spiel. Warum hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt oder ist das ein Trugschluss?
Das ist, also dass Frauen gearbeitet haben in der Sowjetunion, ist kein Trugschluss. Aber Frauen waren in der Sowjetunion eben einem Paradoxon ausgesetzt. Denn einerseits waren sie tatsächlich voll am Erwerbsleben beteiligt, waren sogar zum Erwerbsleben verpflichtet, so wie Menschen in der Sowjetunion eben verpflichtet waren zu arbeiten. Aber andererseits waren sie von den politischen Entscheidungsprozessen fast vollkommen ausgeschlossen. Also hier hat sich eben diese auch ideologisch behauptete Gleichberechtigung der Geschlechter überhaupt nicht durchgesetzt. Und ein weiterer Bereich, wo sich das überhaupt nicht durchgesetzt hat durch all die Jahrzehnte des sowjetischen Herrschaftssystems, war eben die Arbeitsteilung im privaten Bereich. Das heißt, Frauen waren voll erwerbstätig, waren vollständig für die Familie, für die Kindererziehung, für den Haushalt zuständig und waren von politischen Entscheidungen ausgeschlossen.
Jetzt schreiben Sie, der Chauvinismus sei eine existenzielle Bedrohung für die Ukraine gewesen. Die Ukraine war ja auch mal ein Sowjetstaat. Warum ist im Grunde genommen der Chauvinismus dort nicht so ausgeprägt oder ist er das, spielt nur nicht so eine große Rolle?
Nein, Chauvinismus gibt es natürlich auch in der Ukraine und auch in der Ukraine haben sozusagen Emanzipationsprozesse später eingesetzt als jetzt meinetwegen in westlichen Gesellschaften. Wobei da natürlich der Widerspruch im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit steigt, bleibt. Also das muss man wirklich immer wieder sagen, dass in westlichen Gesellschaften der massenhafte Eintritt von Frauen ins Erwerbsleben eben viel später stattgefunden hat. Aber es gab eben Emanzipationsprozesse. Also auch in der Ukraine hat das später eingesetzt, aber die ukrainische Gesellschaft hat sich spätestens seit Anfang der 2000er Jahre mit viel größerer Entschlossenheit Demokratie, Pluralismus und eben auch Gleichberechtigung, Feminismus und dem Gedanken der Diversität geöffnet. Das sehen Sie vor allen Dingen in den jüngeren Generationen in der Ukraine. Das sehen Sie in der Zivilgesellschaft. Das sehen Sie auch auf der Ebene des politischen Systems. Und dieser Prozess ist dann noch einmal beschleunigt worden nach der Revolution der Würde 2014 und eben nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine auch 2014. Also die beiden Gesellschaften haben sich hier vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren mit drastischer Geschwindigkeit auseinanderentwickelt.
Das geschieht leider offensichtlich, folgt man den Zeitungen, auch in Sachen Munitionsverpflegung bzw. Ausrüstung offensichtlich. Es gibt einen krassen Missstand, während Russland Kriegspolitik bzw. Kriegswirtschaft betreibt und angeworfen hat, hat die Ukraine offensichtlich gerade Schwierigkeiten mit der militärischen Nachversorgung. Sie waren jetzt gerade auf einer nicht ganz ungefährlichen Reise, mehrere Wochen und wenn nicht gar, glaube ich, Monate, 2 glaube ich an der Zahl, in der Ukraine. Was ist denn Ihr Eindruck, wie es gerade im Krieg steht, so schlimm die Frage ist?
Also das muss ich richtig stellen. Ich war nicht 2 Monate dort, ich war letzte Woche dort. Also ich war eine Woche dort, bin am Wochenende zurückgekommen. Und die Situation an der Front ist nicht gut. Darüber wird ja auch bei uns in den Medien sehr intensiv berichtet. Und die Ukraine braucht dringend Nachschub an Munition. Sie braucht vor allen Dingen eben auch perspektivisch Waffen, mit denen sie wirksamer gegen diese russischen Streitkräfte vorgehen kann. Und diese schlechte Situation an der Front wirkt sich natürlich auch in der Stimmung aus oder auf die Stimmung aus. Also es gibt eine große Verunsicherung in der ukrainischen Gesellschaft, vor allen Dingen eben auch im Hinblick auf die innenpolitischen Prozesse in den USA und den bevorstehenden Wahlkampf und die Präsidentschaftswahl im November. Also die Befürchtung, dass Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und dann die amerikanische Unterstützung kollabiert, die ist riesig. Aber das darf man nicht verwechseln mit Verzagtheit oder einer wachsenden Bereitschaft, mit Russland irgendwelche Kompromisse zu schließen, Gebiete abzutreten etc. Also was ich gesehen habe, ist eine Gesellschaft, die nach wie vor sehr entschlossen ist, sich zu verteidigen, aber die durch den Kontext und durch die schlechte Situation an der Front eben in einer großen Verunsicherung lebt.
Zur Lektüre empfohlen, Dr. Sabine Fischer, die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Fischer, und wünsche, soweit es geht, einen angenehmen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.